Pflege diskursiv.
Einen wunderschönen Nachmittag heute wieder aus dem Freiradstudio in Innsbruck zur Sendung Pflege diskursiv. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Pflege diskursiv hat Geburtstag. Und wie es zu einer gescheiden Geburtstagsparty gehört, haben wir heute auch Geburtstagsgäste da. Da das Sendestudio nur eine begrenzte Platzanzahl hat, habe ich einen Gast eingeladen, und zwar Gerlinde Stocker. Gerlinde Stocker ist seit der ersten Sendung pflegediskursiv eine Stammhörerin, die mich auch nach jeder Sendung mit Kritik und Lob versorgt. Das Lob freut mich dann immer besonders, aber auch die Kritik ist immer sehr wichtig, um besser zu werden, um informativer zu werden. Aber unser Partygast soll sich mal selbst vorstellen. Gerlinde, bitte.
Ja, danke, Alexandra. Es ehrt mich sehr, dass du mich ausgewählt hast zum Geburtstag von Pflegediskursiv. Ich bin wirklich eine Stammhörerin. Ich bin wirklich begeistert, denn du versuchst die Pflege wirklich von allen Facetten zu beleuchten. Und Pflege ist ja sowas Kunterbuntes und so viele Möglichkeiten, wie wir in der Pflege haben. Ich bin ja schon lange in der Pflege tätig und bin eigentlich immer noch nicht müde geworden, weil ich denke, man kann sich in alle Richtungen entwickeln, weitermachen. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Dankeschön.
Ja, fein, Gerlinde. Mich freut es, dass du gekommen bist. Wenn du jetzt sagst, es gibt so viele Facetten von der Pflege, wenn du jetzt auf das letzte vergangene Jahr vom Pflegediskursiv zurückblickst, welche Sendungen seien in dir da eigentlich noch besonders in Erinnerung geblieben?
Ganz was präsent ist, ist natürlich immer auch unser Berufsstolz. Wir werden ja so oft fast ein bisschen zu wenig geschätzt, oder vor allem, ich glaube, man schätzt sich selber zu wenig. Denn eigentlich kriege ich, wenn ich ganz ehrlich bin, oft viel Feedback. Es macht ja so einen tollen Beruf und wir sind fast zu wenig stolz auf das. Das habe ich auch mit der Zeit erst lernen müssen. Wir hatten eine ganz andere Ausbildung früher gemacht. Und ich denke, hoffentlich können wir das jetzt auch in unseren jungen Mitarbeitern ganz anders weitergeben. Sie haben ein ganz anderes Auftreten und das freut mich eigentlich sehr, dass das sich auch da einiges geändert hat. Ja.
Genau zu dem Thema Berufsstolz haben wir ja die Mai-Sendung gehabt im vergangenen Jahr. Und im Mai diesen Jahres fahren ja wir zusammen nach Vorarlberg zum ÖGKV-Kongress, der wieder das Thema Berufsstolz hat.
Mir wird das gleich angesprochen und ich freue mich auch schon drauf, denn manchmal muss man einfach nur aufmerksam gemacht werden auf gewisse Sachen, wie toll eben der Beruf ist, und man kann wirklich stolz sein, da drin zu arbeiten in dem Bereich. Und er ist einfach erfüllend. Und das kann man nicht für so viele Berufe, glaube ich, sagen, aber vielleicht lebe ich jetzt einfach in dem
in unserer Pflegeblase.
Ja, genau.
Im letzten Jahr eben unsere Sendung, das war ganz eine spezielle Sendung, weil wir haben da tolle Referentin eigentlich aufgenommen am Tag der Pflege 2022 am AZW in Innsbruck. Und zwar war das die Pflegewissenschaftlerin Hanna Meyer. Hanna Meyer ist vielen, die sich vielleicht auch fortbildungsmäßig in der Pflege ein bisschen beschäftigt haben, ein Begriff. Sie hat da viele Fachbücher zu Pflege, zur Übersetzung von Pflege in wissenschaftliches Arbeiten etc. verfasst. Und Hanna Meyer hat da eben einen sehr bemerkenswerten Vortrag gehalten am Tag der Pflege 2022 zum Thema Berufsstolz. Und das war ja zeitgleich, wenn du dich erinnerst, Gerlinde, mit sozusagen der Ankündigung vom Tiroler Landtag aus von der Pflegeoffensive, die sich jetzt ja im letzten Jahr schon wieder selbst überholt hat. Kannst du dich noch erinnern, was waren da für diese sehr prägend bei dem Vortrag von der Hanna Meyer?
Es war mal so, dass ich, wenn ich am Tag der Pflege nicht dabei war, ich habe da zwei Kolleginnen von mir ermöglicht, weil ich habe da gearbeitet. Aber es war für mich so berührend, wie die dann gekommen sein und gesagt haben, wie toll das war, dass das super war, weil zuerst habe ich fast noch motiviert, da hinzugehen und was das für eine tolle Erfahrung war, dann in dieser Gemeinschaft eben die Hanna Meyer zu hören. Ich habe es dann nachgehört und es also hat mich eigentlich total fasziniert, dass sie unsere Mitarbeiter so mitnehmen können und dass man einfach wieder mal einen anderen Einblick kriegt. Und ja, wir haben es dann auch in unserer Gruppe noch geteilt und ich glaube, einige haben es nachgehört. Also es war recht interessant.
Ich kann mich da noch so gut daran erinnern. Ich bin mitten im Publikum gehockt und habe mit meinem Aufnahmegerät mitgeschnitten und vor mir seien ja eigentlich ältere Kolleginnen gehockt, die sie nicht gekannt haben. Und man hat so schön sehen können, wie sie über unseren Vortrag ganz fasziniert waren und da mitgegangen sein und sich dann auch sehr gut vertreten in den Worten von Hannah Meyer gefühlt haben. Und mir ist da noch so präsent, dass sie dann wirklich so an die Politik eben auch die Frage gestellt hat, warum man eigentlich nicht den Chirurgenberuf abverlangt, wenn es fehlende Chirurgen gibt, dass sie eine Lehre machen. Und das ist jetzt gerade wieder aktuell, diese Aussage, weil es hat die Ärztekammer ja jetzt gerade einen offenen Brief herausgegeben gegen die Pflegeausbildung auf Matura-Niveau, gegen die Pflegeausbildung im tertiären Bildungsbereich, sondern für Pflege braucht es ja keine Matura.
Ja, also das finde ich total schade, dass wir da eigentlich jetzt wieder rückläufig werden, denn ich vertrete absolut die Meinung, es ist gut, dass es ein Studium ist, dass wir einfach selbstbewusster auftreten, dass wir wirklich unsere Wissenschaft selber vertreten, die Pflegewissenschaft. Deswegen habe ich ja auch mein Bachelorstudium nachgemacht. Ich wollte wissen, welche Praktikanten kommen. Ich wollte wissen, wie kann ich sie wirklich gut begleiten? Ja. Was ist Pflegewissenschaft? Ich meine, wenn ich dann denke, wie ich die Ausbildung gemacht habe, das ist einfach schon über 30 Jahre her, da hat es diese Pflegewissenschaft gar nicht gegeben.
Mhm. Man muss sagen, bei uns in unserem Sprachraum nicht gegeben, weil Pflegewissenschaft feiert in Amerika oder auch im englischsprachigen Bereich inzwischen schon ihren 100. Geburtstag.
Natürlich. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so als Fach
bekannt gewesen.
Ja. Mhm. Es ist auch nicht so gewesen, dass man da mal, dass man Studien gelesen hat oder dass man das gelernt gekriegt hat. Also es war wirklich anders und man hat einfach damals noch ganz viel einfach von älteren Schwestern übernommen, das sozusagen diesen Versuch und Irrtum, das sie dann jetzt mittlerweile sehr kritisch hinterfrage, oder einfach von Ärzten übernommen, Anordnungen.
Oder eben so Tätigkeiten gemacht hat, weil man es halt schon immer so gemacht hat. Und wo jetzt aber schon Studien, Evidenz basiert, beweisen, dass wir da oft auf dem Holzweg waren. Gell?
Genau. Und es ist jetzt, ja, das ist ja auch im Ärztebereich viel passiert, dass ja Ihnen ganz klar ist, das ist ja gar nicht mein Bereich. Also wir arbeiten ja gerade ich bin im Sozialsprengel tätig, ganz viel mit unterschiedlichen Hausärzten zusammen. Und da muss ich echt sagen, wir haben eine ganz gute Zusammenarbeit und da kommt ganz viel. Bitte fragst da im Sprengel nach, oder das ist ja Pflegebereich, was würdet ihr da machen?
Viel hat, interprofessionelle Wertschätzung,
genau,
oder?
Ja.
In diesem Sinne.
Das ist, also da muss ich schon sagen, da hat sich ja ganz viel getan. Mhm. Gell? Und vor allem, man ist ja dann auch bewusster, weil ich behaupte es inzwischen nicht mehr so, hat sich da wieder was geändert. Mhm. Und ich finde es ja auch immer toll, wenn wir Praktikantinnen kriegen, dann denke ich mir immer wieder, okay, kriegen wir wieder neue Inputs.
Mhm. Wenn wir jetzt gerade beim Thema sein, Wege. Du sagst jetzt, du hast dann schon als gestandene Pflegeperson, als Leiterin von einem Sprengel diese Ausbildung nachgemacht, ja. Berufsbegleitend nehme ich an, oder? Mhm. Was ja nicht der einfachste Weg ist. Und da komme ich jetzt aber auf unsere erste Sendung im März 2022 zurück. Wir haben da die Caroline Schermann von der UMI Tirol und die Ines Viertler vom ÖGKV, unsere Vorständin in Tirol, zu Gast gehabt und die haben ihre Pflegewege erzählt. Und es war ja ganz spannend, wie man dann sieht, dass man eigentlich wirklich von diesen ersten Praktikas im sozialen Bereich über die Pflegeassistenz, vor einigen Jahren noch Pflegehilfe, hin bis zum Diplom, bis zum Studium, alle Schritte eigentlich von unten offen durchgehen kann. Mir hat es dann so fasziniert, dass es eben ja eigentlich bei uns in Tirol an den FHs auch möglich war, von der Pflegeassistenz ohne Matura einzusteigen in die Ausbildungsformen, auch ohne Matura in der Pflegefachassistenz einzusteigen in die Ausbildung vom Bachelor-begleiteten Diplomkurs. Und jetzt sind wir eigentlich auf einem Stand, und Sie haben es vielleicht den Medien entnommen, dass beschlossen worden ist, die Krankenpflegeschulen alt, wir nennen es jetzt so, also die ursprüngliche Krankenpflegeausbildung wieder zu aktivieren, zeitlich begrenzt, dass somit jeder, so wird es kommuniziert, nochmal das alte Diplom erwerben kann. Wie geht's dir damit, Gerlinde? Jetzt in der Praxis außen, wo du sagst, du arbeitest ja mit vielen Kolleginnen zusammen, wo auch dieser Zwist zwischen Diplom alt und Bachelor als Ausbildung neu natürlich sehr spürbar ist, weil du eigentlich täglich mit beiden Versionen unseres einheitlich zu sehenden Berufsstandes zu tun hast.
Ich persönlich habe schon gesagt, ich finde es natürlich schade, dass man jetzt wieder sozusagen den Schritt zurückgegangen ist. Denn ich finde, man kann ja in der Pflege in so vielen Sparten arbeiten, wenn ich nicht die Matura haben will. Wenn ich finde einen Pflegefachassistenten genauso wichtig.
Ja.
Den finde ich total wichtig und der braucht keine Matura haben und der macht voll wichtige Arbeit und zwar halt dann noch mehr direkt am Patienten. Der braucht sich nicht so sehr um die Pflegepläne und um die anderen Situationen kümmern. Ja. Und man hat aber ganz ein großes Aufgabengebiet und ich arbeite schon mit Pflegefachassistenten zusammen in unserem Sprengel und die machen wirklich tolle Arbeit und ich denke, es kann sich da jeder finden, weil gerade in den Sprengeln, da haben wir alles vertreten. Wir haben Heimhilfe, dann Pflegeassistenten, Fachsozialbetreuer.
Mhm. Ein wichtiger Berufsstand, der oft durch den Rost fällt, gell, da muss man sagen.
Ja.
Genauso wie die Heimhilfe oft durch den Rost fällt in der Betrachtung unseres Berufes.
Aber für jeden das Richtige finden, dass er sein Gelerntes verwirklichen kann, ist auch oft schwierig, weil wir haben einen Fachsozialbetreuer, wir haben ein Diplom, Sozialbetreuer.
Ja.
Und ich vertrete halt immer die Meinung, wir als Diplom oder im gehobenen Dienst, wir sind besser im Krankenpflegebereich. Aber natürlich in der sozialen Betreuung, wir haben eine Tagesbetreuung, da können wir nicht mithalten mit den Diplom-Sozialbetreuer oder Fachsozialbetreuer. Da können wir nur von ihnen lernen. Und ich denke, insgesamt sind wir ein ganz gutes Team und können so die Patienten wirklich gut betreuen. Und es freut mich immer wieder, wenn eine Heimhilfe bei uns, ja, die Neugier geweckt wird, jetzt muss ich möchte mehr in der Pflege arbeiten und dann eine Pflegeausbildung macht. Und ich denke, so kann es ja immer weitergehen. Man muss das einfach forcieren, neugierig machen die Leute. Es kann sich ja jeder da finden, suchen, wo passt, aber auch ein Pflegefachassistent, der kann ja das Diplom, den Bachelor weitermachen. Mhm. Und das finde ich so wichtig. Mir ist ja auch so gegangen, ich habe keine Matura.
Ja.
Und habe das dann nachgemacht. Zuerst das basale Management, dann habe ich gedacht, nein, es ist mir jetzt irgendwie nur zu wenig. Und dann habe ich die Prüfung nachgemacht und dass ich dann das Bachelorstudium machen kann. Und es war so eine tolle Erfahrung, weil ich war einfach schon älter.
Mhm.
Und auf der Uni unten.
So seinen Ängsten entgegenstehen, oder?
Ja, dass man, man denkt. Und es war so eine tolle Erfahrung für mich, eigentlich mit vielen Jungen diese Ausbildung zu machen, wie die denken. Und sie haben mich mitgenommen und sie haben mich auch wertgeschätzt von der Erfahrung her und so. Und manche Unterstützung habe ich von ihnen gekriegt, sie von mir. Und dann habe ich auch mitgekriegt, was denkt man eigentlich, weil da waren ja nicht wirklich, die sind dann erst in die Leitung gegangen. Und ich bin ja schon in der Leitung gewesen. Was sind eigentlich Erwartungshaltungen? Das war
genau, oder was sind denn vielleicht da so Illusionen, die man hat von diesem Bereich? Und man ist ja wirklich in der Leitungsfunktion oft so, ja, in allem drin und das ist nicht immer einfach, wenn man sich eigentlich oft jeden Tag 10-mal neu erfinden muss, weil es so viele Positionen gibt, die man abdecken möchte, gell?
Ja, also wirklich, also für mich war das damals schon eine ganz gute Erfahrung und finde mich da immer wieder auch bei deiner Sendung, wenn dann irgend sowas beleuchtet wird. Gerade warst du immer Referenten dann auch von der Seite her. Das Problem ist oft in so eigenen Berufsgruppen. Natürlich muss man denken, jetzt haben wir ganz viele im gehobenen Dienst, die keine Bachelor-Ausbildung haben und die haben einfach Ängste, merke ich auch in unserem, bei meinen Team, jetzt kommen die.
Die meinen, sie seien was Besseres oder wollen gleich in einer Führungsposition. Darf er dich auf die Sendung mit der Jungenpflege verweisen, den wir diesen, ich glaube im Dezember war es, ja genau, im Dezember 2022, eben, wo wir uns eben die Frage gestellt haben, wie seien denn diese neuen Pflegenden? Seien die wirklich nur mehr freizeitorientiert oder leimwerk studiert und wollen alle in die Wissenschaft? Wir haben gefragt, wie motiviert seien sie für den Job? Wollen sie überhaupt, man sagt es so geflügelt, ans Bett zum Arbeiten oder planen sie eigentlich schon eine Zukunft irgendwo recht abgehoben? Und wir haben da Herrinnen gehabt vom ÖGKV, die jungen Pflegenden, drei Kolleginnen von uns oder einen Kollegen und zwei Frauen, den André Stöckl, die Anna Klocker und die Nicole Stimpfel waren bei mir im Studio und ich kann mich daran erinnern, dass diese Sendung eigentlich sehr viel Wellen geschlagen hat. Und sie haben das sehr gut auch kommunizieren können, dass sie eben nicht anders sind wie diese alten Pflegenden. Vielleicht andere Wertigkeit schon haben im Berufsbild, dass man vielleicht diese neue Generation das ein bisschen mehr verstanden hat, weil wie wir Altgedienten, dass man schon auf sich ja schauen muss, aber sich alle eigentlich in der Mitte finden wollen und treffen wollen. Und das finde ich total wichtig, dass wir das nach außen hin auch kommunizieren, dass es schon die Chance gibt, voneinander zu lernen. Und du erzählst mir das ja, Gelinde, auch immer wieder von der Praxis, dass diese Schwellenangst da ist. Und wenn die Leute dann dort sein und im Praktikum sein, die neuen Studierenden diesem Schülerstatus ein bisschen enthoben sind, gell, dass es dann, wenn man sie kennenlernt, eigentlich ganz wertvolle neue Mitarbeiterinnen sein.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir haben von den FH-Schulen Zams und Innsbruck teilweise. Mhm. Und also quer durch. Natürlich sind die jungen Menschen anders. Aber das ist nicht nur in der Pflege so.
Ja.
Ich finde, das ist überall so. Das, wenn ich auf meine eigenen Kinder denke, die gehen schon ganz anders hin zu einem Vorstellungsgespräch. Die haben ganz, ganz klare Ziele und sie haben auch ganz klare Vorstellungen, schon ganz anders wie mir. Aber das ist nicht nur eben in der Pflege so, das ist überall so, denke ich. Aber wir haben ganz viele positive Erfahrungen von unseren Studierenden, die uns dann mitarbeiten und kriegen wir auch ganz viel Feedback auch von denen. Sie haben sich das auch in der ambulanten Pflege nicht so vorstellen können. Aber wie engagiert sie sein, welche Vorstellungen sie haben. Und ich habe da eigentlich nicht das Gefühl, dass der Großteil es nur macht, weil es ein guter Job ist, sondern nach wie vor, weil sie es gern machen und gern mit Leuten zusammenarbeiten, dass sie empathisch sein. Ich kann eigentlich viel Positives berichten von unseren Praktikantinnen. Gell? Mhm. Oder auch nicht, dass sie dann mit unseren Mitarbeitern anders umgehen oder so, im Gegenteil.
So ein hierarchisches Denken, wo natürlich die Ängste da sein. Gell? Da kommt jetzt jemand Neues, könnte er vielleicht eine andere Rolle einnehmen wie ich. Also ich verstehe die Kolleginnen, die jetzt nicht wissenschaftlich ausgebildet sind, schon in ihren Ängsten. Aber ich glaube, da müssen wir uns einfach trauen, miteinander zu arbeiten und dann werden wir gleich einmal sehen, dass wir wirklich denselben Beruf erlernen.
Uns hat man viel schneller in irgendwas reingeschmissen, denke ich mir oft. Also wenn ich dran denke, so als Schülerin, ja, da...
War oft grenzwertig,
ja,
gell?
Ja, genau.
So viele Erfahrungen.
Das machst du jetzt einfach da, war da eine Schülerin, eine Schwester für eine riesengroße Station da. Also das war dann oft so, dass man ja wirklich für alles eingesetzt worden ist. Zum Bettenputzen, und so Sachen, da ist nicht wirklich nachgedacht worden. Wenn da mal ein Reinigungsdienst gefällt hat, ja, man, nach wie vor, die Pflege übernimmt ja nach wie vor
immer
alles.
Viele Tätigkeiten, ja.
Und gerade in der Hauskrankenpflege, wir müssen da so arbeiten. Wir können ja nicht ständig jemanden holen. Wir müssen den Klienten betreuen daheim, was er gerade braucht. Die ganzheitliche Betreuung ist uns ja eigentlich wichtig. Dass der kriegt, was er jetzt braucht. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo man so viele psychisch kranke Leute mit einer normalen Hauskrankenpflege betreuen müssen, da geht es ja oft nicht nur um die Tätigkeit, da geht es ja ganz viel um Kommunikation.
Ja.
Und Kommunikation.
Um aktivieren, um zu schauen, was kann denn der selber schaffen. Und das schaffe ich halt nicht, indem ich sie abnehme, sondern indem ich den förder und die ressourcenorientiert Arbeit irgendwie weiterdenke und schaue. Und das sind halt oft diese Sachen, die man dann auch gar nicht honoriert kriegt. Das ist in einem Landeskatalog nicht aufgelistet.
Wenn
oder?
Ich nach den Tätigkeiten gehe, wirklich nicht. Aber es geht ganz viel eben um Aktivierung oder um Gesprächsführung, auch im palliativen Bereich. Ich bin nach wie vor der Meinung, im palliativen Bereich brauchst du den gehobenen Dienst.
Ja.
Da bin ich der Meinung, weil die Grundpflege ist da so etwas Nebensächliches. Und da brauchst du wirklich ganz viel Empathie, da brauchst du ganz viel Feingefühl, ganz viel Wissen, wie viel Vertrag der und seine Angehörigen jetzt. Da war ja auch die eine Sendung.
Du meinst es, Gerlinde, die April-Sendung 2022, wo der Daniel Truver bei uns war. Der hat ja seine Masterarbeit, Masterthesis geschrieben über die männlichen pflegenden Angehörigen im Palliativ-Setting zu Hause und er hat sie inzwischen abgeschlossen. Ich habe sie lesen dürfen. Es ist eine sehr schöne Arbeit geworden. Aber wenn wir uns jetzt da so hin jonglieren zu der ambulanten Pflege, würde ich sagen, machen wir eine kurze Musikbrücke und schauen uns danach die Sendungen an, die sich über den ambulanten Bereich drehen. Da haben wir nämlich ein paar im Bett.
Fein.
sein Kind und spielt am Motor eines Subarus herum. Ein Oberkellner füllt alle Cognacflaschen um, ein Steuerfahnder bittet um Asyl. Vom Freibad kommen die, die nicht ertrunken sind. Ein Subaru-Besitzer macht Jagd auf ein Kind und ich frage dich nicht, wo du herkommst. Du sagst mir nicht, wo wir sind. Wir sitzen hier fest, was auch immer geschieht. Verwirrt, träge und verwirrt. Draußen hinterm Fenster sitzt ein Kind und rührt. Ein Oberkellner spürt ein Reißen in den Knien, ein Eisenbieger nimmt die falsche Tür. Vom Kaufhaus kommen die, die nicht verhaftet sind. Ein sittenstrenger Milchmann macht Jagd auf ein Kind und ich frage dich nicht, wo du herkommst. Du sagst mir nicht, wo wir sind. Wir sitzen hier fest, was auch immer geschieht. Verwirrt, träge und verliebt. Ein Kind und mal am Meinungsbild vom nächsten Jahr. Ein Oberkellner zahlt alle Gäste aus und geht. Ein Cognac-Trinker wirft den Tresen um. Vom Parkplatz kommen die, die nicht zu retten sind. Ein Ex-Meinungsforscher macht Jagd auf ein Kind und ich frage dich nicht, wo du herkommst. Du sagst mir nicht, wo wir sind.
Ja, Gerlinde, nochmal danke für deine Anwesenheit und für deine Statements. Wir sind ja schon fast bei der ersten Hälfte von der Sendung angelangt. Jetzt wollten wir uns noch darüber unterhalten, was waren denn im letzten Jahr pflegediskursiv eigentlich Sendungen, die sich über den häuslichen Bereich gedreht haben. Ja, du hast es gerade gesagt, die April-Sendung, wo der Daniel Truber sich darum gekümmert hat, die männliche pflegende Angehörigen die Palliativsituation im häuslichen Bereich empfinden. Was kannst du mir denn da von deinen Erfahrungen im Palliativsetting erzählen? Jetzt gar nicht so nur auf männliche Angehörige, sondern wie läuft denn das momentan ab in die Sozialsprengel, die ja sehr eng mit dem Palliativteam zusammenarbeiten im Rahmen der IPB, also der integrativen palliativen Betreuung, die wir ja Tirol flächendeckend anbieten können?
Ja, also bei uns ist das ein sehr großes Thema, die Palliativbetreuung, und haben wir uns auch sehr zu Herzen genommen, und zwar im ganzen Team. Uns ist es wichtig, dass wir den Klienten das Sterben zu Hause ermöglichen können, so gut wir die Ressourcen haben. Mhm. Du hast ja schon gesagt, diese integrierte palliative Betreuung, die bieten wir an. Und da haben einfach die Klienten die Möglichkeit, einfach einmal 3 Stunden, wo sie nichts dafür zahlen müssen, Hauskrankenpflege zu kriegen, weil das leider immer noch das große Thema ist, immer wieder für die Klienten, natürlich die Bezahlung oder die Kosten. Weil wenn da so viel zusammenkommt, dann kann
man... Gerlinde, wir müssen da jetzt auch sagen, das hebt sich ab von den Palliativgruppen, die Betreuung, Angehörigenbetreuung anbieten, sozusagen zum Entlasten, sondern da kommt wirklich Diplompersonal, also von gehobenen Dienst, jemand, der auch die Symptomkontrolle machen kann, der auch bei der Schmerzpumpe, ganz viele Leute haben im Palliativsetting Schmerzpumpen hängen, das heißt, dass sie daheim schmerzfrei auch ihren
Weg
begehen können. Und da braucht es natürlich schon eine gewisse Fachlichkeit, um diese Betreuung gut und anbieten zu können.
Genau. Wir haben eine Mitarbeiterin, die den Palliativkurs gemacht hat, die dann versucht, alle Mitarbeiter dann auf den Stand zu bringen. Wir arbeiten eben mit beiden Palliativteams zusammen, im ZAMS und Innsbruck. Und es ist spannend, vor allem auch gut mit den Hausärzten. Anders würde das nicht funktionieren. Das geht darum, den Klienten einfach, eben wie du schon gesagt hast, schmerzfrei zu halten, nur das Notwendigste zu machen, einfach, dass es ihm gut geht. Und da haben wir unterschiedlichste Sachen. Da gibt es nicht nur mehr die Schmerzpumpen, die Pleurix, dass sie nicht mehr ständig müssen ins Krankenhaus, um abpunktiert zu werden und so. Das kann man mittlerweile alles schon zu Hause machen. Da braucht man natürlich auch ein engagiertes Team, die das übernehmen. Mhm. Und brauchst immer genügend Diplompflegekräfte, also ja, den gehobenen Dienst. Und es müssen auch Leute sein, die da schon gefestigt sein. Wenn man frisch von der Schule rauskommt, ist das noch eine große Herausforderung. Der Erste, der daheim stirbt, weil ich bin da wirklich, das ist was anderes, alleine mit den Angehörigen vor Ort. Es können ganz schlimme Sachen auftreten. Natürlich sind wir im Hintergrund erreichbar, aber ich bin da und muss...
Man muss in gewisser Weise gefestigt sein. Und ich sage immer meine Studierenden so, also, es ist ja ganz wichtig, dass man dieses einmal nichts tun aushalten kann. Diesen Schritt zurück und einfach einmal Sachen passieren lassen kann, ohne dass man jetzt sofort irgendwas abarbeitet. Ich finde, das ist etwas, was man schon in der Berufserfahrung dann über die Jahre sich erst einmal erarbeiten muss, dass man von seiner eigenen Pflegequalität so überzeugt ist, dass man auch einmal nichts tun darf und kann.
Es ist nämlich das ganz was anderes wie Wünsche in der Pflege. Wünsche in der Pflege geht es immer daran.
Aktion,
oder? Ja, oder prophylaktisch schon erkennen und. Und schon rechtzeitig reagieren und. Natürlich geht es da auch um rechtzeitig reagieren, dass er rechtzeitig sein Schmerzmittel kriegt, dass das alles gut läuft und so weiter, dass man vorarbeitet, was tut man dann und so weiter. Aber im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, geht es ganz viel um Aushalten, den Angehörigen beizustehen. Das ist jetzt einfach so. Mhm. Das ist alles okay, so wie es ist.
Ja.
Es wird noch was kommen und das muss man auch wieder aushalten. Mhm. Und ich meine, den Tod, den hat man ja lang auch von daheim weggeschoben. Da sind wir jetzt erst wieder dabei, dass man das jetzt wirklich in unsere Gesellschaft mit einbezieht, auch mit den Hospizteams, die da ganz tolle Arbeit leisten, die Freiwilligen, die da wirklich präsent sein und die Angehörigen auch da begleiten und die Klienten. Also so eine multiprofessionelle Zusammenarbeit. Wir brauchen aber auch auf Therapeuten noch. Es ist ja nicht so, dass da nichts mehr passiert, sondern...
Ja, es braucht einfach eine ganze Gemeinschaft, die miteinander den Weg des Sterbens geht.
Genau, ja. Und wenn der gelingt, ist es ganz was Tolles.
Wir haben da eben, um nochmal auf die Arbeit von Daniel Truber zurückzukommen, die Palliativteams machen eine Begleitung für Angehörige. Das sogenannte Komma-Projekt wird da umgesetzt. Das ist ein wirklich auf die Angehörigen Arbeit zugeschnittener Bedürfniserhebungsbogen, so muss man das sagen, wo man eben erstmalig auch darstellen kann, welche Bedürfnisse haben denn Angehörige in diesem Weg. Weil oft schaut man ja nur auf den Sterbenden, auf die Sterbende und gar nicht so auf das Um und Um, wie geht es denn da vielleicht dem Ehepartner mit dieser Dauerbelastung oder was hat denn der wie Bedürfnisse? Und wenn das Bedürfnis ist, dass man einmal am Tag joggen gehen kann, dass wir auch seitens der Pflege das ermöglichen können. Ich finde es sehr spannend, diese Projekte, die da jetzt schon abgeschlossen sein und eben in diese palliative Arbeit schon integriert sein. Und wir aber im häuslichen Bereich dann auch geschult werden müssen, dass wir ein bisschen mehr auf die Angehörigen schauen und das auch dokumentieren und festhalten, weil das ist oft so viel Arbeit, die da zwischen Tür und Angel passiert, wo wir sehr qualitativ hochwertige Arbeit leisten, aber sie findet sich dann eigentlich in unserem Dokumentationsprozess nicht wieder.
Ja, die pflegenden Angehörigen liegen mir persönlich sowieso sehr am Herzen. Ich habe ja auch meine Arbeit drüber geschrieben, Unterstützung von pflegenden Angehörigen krebskranker Patienten, habe ich mich damals
spezialisiert
ja, oder ausgebildet, weil irgendwie, und man muss es ja eingrenzen. Und da habe ich einfach auch so viele Studien gelesen und das kommt mir jetzt bei meiner Arbeit immer wieder, wo ich mir denke, genau, es bestätigt sich wieder. Gerade im Schmerzmanagement ist wichtig, dass wir das als Professionelle übernehmen. Wenn man sagt, da hast du das Schmerzmedikament oder die Spritze, die darfst du auch geben, das ist eine Überwindung für einen Angehörigen. Das ist so eine Belastung.
So Verantwortung.
Genau. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig und das bestätigt man immer wieder, dass es wichtig ist, dass wir da kommen und sagen, das machen wir und nur dort vielleicht genau bevor wir kommen, damit er schmerzfrei ist, die klaren Anordnungen, und er ist nicht schlussendlich dafür verantwortlich. Es verändert sich ja sowieso für die Angehörigen komplett das Leben schon, wenn jemand krebskrank ist oder wenn er in einem palliativen Setting daheim ist.
Und was man da immer vergisst, das sind ja nicht nur die Krebserkrankungen, sondern auch eine Demenz, was fortschreitet, hat irgendwann ein palliatives Setting. Also diesen Moment, wo dann einfach die Angehörigen so gefordert sind und wo natürlich auch viele Patienten und Patientinnen lieber zu Hause versorgt werden möchten.
Ja, und unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt ja große Familienstrukturen. Mhm. Der andere denkt so, der andere denkt so.
Das heißt nicht, dass es das leichter macht. Oft sagt man ja, im ländlichen Bereich ist ja die Familienstruktur noch weitaus bessere wie im städtischen Bereich, wo du vielleicht keinen Angehörigen hast. Aber die Praxis zeigt, das macht es oft nicht leichter, wenn 5 Kinder da sind und jeder andere Vorstellung von den letzten Wochen seiner Eltern hatte, oder?
Genau. Und dann gibt es ja oft Konflikte untereinander, auch mit den Palliativpatienten. Und da kommt ganz vieles. Wir kriegen ganz vieles erzählt. Wie viel müssen wir aufnehmen? Wie viel müssen wir aushalten? Wie viel müssen wir uns draus halten? Da merkt man aber auch, dass manchmal Klienten einfach noch was aufarbeiten wollen. Und es ist wichtig, dass der noch kommt. Und ja, es ist ganz ein großes Thema. Da kann man nie genug erfahren. Jeder Fall ist anders. Ja. Umgekehrt muss man auch aushalten, dass Klienten überfordert sind und irgendwo ihren Frust ablassen. Und das sind halt ganz oft wir.
Ja, das stimmt. Aber in dem Wissen, wie solche Prozesse ablaufen, kann man dieses Frust-Aushalten vom Gegenüber auch besser vielleicht steuern oder ablegen als in seiner beruflichen oder in seinem eigenen beruflichen Selbstverständnis, oder?
Natürlich, und vor allem denke ich mir in einem gut funktionierenden Team. Mhm, es ist dann wichtig, dass ich das auch weitererzählen kann, weil wir sind ja auch Menschen und sind auch mal gekränkt. Genau. Das ist ja klar, und das darf ja auch sein, weil eigentlich habe ich mir sie ja eigentlich nicht verdient. Ich habe ja auch nur das Beste gemeint. Gell?
Ja, und gerade in der Pflege sind wir einfach so nah dran an die Leute, dass natürlich auch uns gegenüber leicht Verletzungen passieren können, weil wir eben so nah dran sind am Ganzen. Gell?
Ja, also ich denke, wir oder unsere Mitarbeiter, die direkt dann noch mehr am Bett sind, die müssen echt viel aushalten. Mhm. Und das Ganze, mache ich nichts falsch, dann hat er mir was erzählt, das darf ich aber umgekehrt wieder nicht weitererzählen, ich stehe dann oft so zwischendrin und sag's mal bitte nicht dem oder sonst was. Mhm. Es ist wirklich oft viel zum Aushalten, und da ist sicher wichtig, dass ich gute Kollegen habe, mit denen ich mich austauschen kann, dass ich mich immer wieder reflektiere, und ich bin ja dann ganz oft nicht persönlich.
Ja.
Das muss man sich immer wieder vormachen. Eigentlich, okay, jetzt hat das Kind ausgelassen.
Mhm. Und dann ist es eh oft schon gut.
Ja. Okay. Und gerade bei den Young Carrier, wo du da gehabt hast, das ist ja ein Thema. Schlechthin denke ich mir, wenn jemand seine Eltern betreut, gell? Das ist...
Gerlinde, wunderbar. Das ist ja fast wie Ping-Pong spielen mit dir. Du legst uns die nächste Sendung auf, den nächsten Rückblick, und zwar in die Juni-Sendung 2022. Da war die Lisa Haller-Schmölz bei mir. Sie hat für ihre Masterarbeit, die inzwischen auch schon abgeschlossen ist, Familien von chronisch kranken Kindern besucht und begleitet und hat sich eben die Tiroler Versorgung, die häusliche Versorgung von chronisch kranken Kindern angeschaut. Du hast jetzt von den Young Carriers gesprochen, also diesen jungen pflegenden Angehörigen, wo wir jetzt in Tirol über das Landesinstitut für integrierte Versorgung, schon Angebote für diese pflegenden Gruppe, die ja sehr groß ist, haben. Spannend, auch jetzt in meinen Bachelor-Begleitungen dieses Jahr setzt sich eine Studentin mit diesen jugendlichen pflegenden Angehörigen auseinander. Genauso eine andere zukünftige Kollegin schaut sich diese Präventionsangebote bei den jugendlichen Diabeteserkrankungen an. Also zwei sehr große, spannende Forschungsthemen, wo man aber erschreckenderweise sieht, wie viele Jugendliche wirklich sich entweder mit ihrer eigenen Krankheit intensiv auseinandersetzen müssen oder eben mit einem erkrankten Elternteil. Oder nochmal, um auf die Versorgung von die chronisch kranken Kinder zu kommen, mit einem erkrankten Geschwisterkind auseinandersetzen müssen. Mich beschäftigt es schon, wie groß diese Gruppe ist. Hast du da vom Sprengel her auch schon Erfahrungen mit pflegenden Jugendlichen gemacht oder Kindern, beziehungsweise mit erkrankten Jugendlichen, die dann ewig lang noch bei den Eltern zu Hause wohnen, weil sie dann auch im jungen Erwachsenenleben nicht selbstständig leben können?
Erfahrungen habe ich natürlich gemacht, solange wie ich jetzt schon beim Sprengel bin, bis hin, dass man sogar, weil wir ja wir Kinder, die Hauskrankenpflege, gibt es uns natürlich am Land nicht so. Es ist dann erst gewachsen.
Obwohl diese Teams ja auch, glaube ich, nur nicht flächendeckend sein in Tirol für die Kinder mobile Versorgung, oder?
Aber was ganz toll ist, wir haben eine Mitarbeiterin, die da gearbeitet hat und jetzt bei uns in der Hauskrankenpflege arbeitet. Und dann jetzt kommt sie immer wieder zu Überschneidungen und sagt, ja, das war bei den Kindern ganz anders. Die Situation ist ganz anders, wenn ich Eltern und Kind betreue. Und wenn ich jetzt einfach jemanden in der Palliativsituation gerade wieder mal als ältere Personen zu Hause, das Sterben einfach ermöglicht, das ist ganz was anderes und ist auch eine Herausforderung für die Mitarbeiterin, ganz was anderes. Und wir haben ganz ursprünglich auch Familien schon betreut, die etwas Medizinisches braucht haben, um die zu Hause betreuen zu können. Aber wir haben umgekehrt, haben wir immer wieder auch so junge Pflegende, wo eben die Mütter krank sind und sie sind wirklich nur Jugendliche und die übernehmen immer mehr Aufgaben, Vertrauenspersonen seien sie für die Sterbenden.
Ja.
Ist ja oft ganz ein interessantes Spiel, weil gerade Mütter und Töchter haben ja sehr innige Bindung oft oder so. Das ist ja ganz unterschiedlich und begleiten sich da und da, ja, das ist natürlich ein ganz spezielles Thema, die zu begleiten.
Überhaupt wahrzunehmen,
diese Gruppe. Ja, und ich denke mal, damit die wirklich das dann auch für ihr Leben gut verarbeiten können.
Da sind wir jetzt wieder schon bei neuen Themen. Ich möchte nur für den häuslichen Bereich auf eure Sendung zu sprechen kommen. Und zwar im Juli 2022 war der Georg Hochschwarzer bei uns. Und da war es noch ganz aktuell nach Covid, wo ja der häusliche Bereich sehr, sehr, sehr gefordert war. Ich glaube sogar heute noch diese Nachwehen da sein. Im das häuslichen Pflegebereich. Georg hat dort seine Masterarbeit vorgestellt oder seine Forschung vorgestellt zu den Herausforderungen und Veränderungen in der Hauskrankenpflege. Kannst du dir da noch an diese Sendung erinnern und wie hat die das betroffen, jetzt wo du ja im häuslichen Pflegebereich arbeitest?
Also Covid war für mich die Herausforderung, würde ich jetzt einmal sagen, in meinem Berufsleben schlechthin. Bis dahin habe ich mir eigentlich so immer auf die unzelnen Krankheitsbilder, auf die Führung und so Sachen. Das seien so normale Sachen gewesen. Auf einmal kommt das Covid
und dann. Alles ist anders.
Alles war anders. Ja. Alles war anders. Es war auf einmal. Und da war man wirklich nicht vorbereitet. Auf alle, viele Sachen ist man vorbereitet worden, aber auf das war man nicht vorbereitet. Und ich bin mir dann irgendwann einmal so vorgekommen, ich lese ja nur mehr Bescheide. Und dann haben wir gedacht, ja, was ist denn da? Was ist das überhaupt noch mein Job? Das war echt so Sachen. Dann muss ich Sachen vertreten, die ich ja teilweise verstehe, nicht immer verstanden habe, wo man oft hinten nachgehängt sein. Wir haben ja auch nicht wirklich gewusst, was tut man jetzt.
Man hat das Handwerkzeug nicht gehabt, oder?
Gar nicht.
Ich meine, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir haben ja nicht einmal Schutzmittel gehabt.
Na genau. Ich weiß noch gut, weil das bei uns gekommen ist, gerade in Birmingham, okay, dann ja jetzt alles da niederlegen, zumachen und sonst was. Dann haben wir mit Hausärzten zusammengearbeitet, ja, gerade bei mir ja so palliative Patientenbetreuung. Wenn wir da nicht mehr hingehen, das geht ja gar nicht. Es hat ein Hausarzt in so nett formuliert, dann legen wir ja Krankenhaus Tomslam, weil die müssen alle aufgenommen werden. Ja. Das war so nett, wie sie gesagt hat, na bitte, das müsst ihr da weitermachen.
Irgendwie jonglieren.
Ja, dann soll man schauen, die, die jetzt nicht gearbeitet haben, dass die dann weiterarbeiten können. Es waren Ängste da, mit denen man umgehen hat können. Es waren, und man hat einfach noch kein Handwerkszeug gehabt, keine Schutzkleidungen, gar nichts. Das einzige Gute, wo ich mir nachher oft gedacht habe, ich habe einfach mal auf der Med 4 gearbeitet, wir haben isolierte Patienten gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja, wo fahren wir denn früher dann? Wir haben Überkittel angezogen, den man waschen hat können. Und mein Hausverstand habe ich können wieder einschalten. So. Da ist mir wieder meine lange Berufserfahrung ein bisschen zugute gekommen. Und dann denke ich mir, wir haben auch ständig infektiöse Patienten gehabt. Und wenn man richtig arbeitet, das geht. Davon bin ich überzeugt.
Für mich hat es teilweise sehr schön gezeigt, dass eben die häusliche Krankenpflege einfach schon sehr kreativer ist. Und wir alle, die wir dort arbeiten oder gearbeitet haben, so einen kreativen Zugang zur Pflege haben.
Ja, und die Unterstützung aus der ganzen Bevölkerung. Das muss ich jetzt echt sagen. Keine Ahnung, Feuerwehren, alles Mögliche, bis hin die Lackierer haben sie die Masken zur Verfügung gestellt.
Ja.
Jeder hat irgendjemand kennt und dann ist das wieder da gestanden und die ersten FFP2-Masken hat der Hausarzt mit uns geteilt. Umgekehrt haben wir gesagt, wir haben noch Übermäntel für den anderen. Also es war eine totale intensive Zusammenarbeit miteinander und dann hat man einfach auch die Wertschätzung aus der Bevölkerung gespürt. Jeder hat irgendwie gedacht, was hat er zu Hause und hat jemanden gekannt. Das war wieder schön, muss ich sagen. Gell?
Jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal eine Musikbrücke und wir nähern uns schon im Ende der Sendung danach. Und ich würde dann sagen, nach dieser Musikbrücke, dass wir einfach diese Sendungen, die jetzt noch nicht von uns thematisiert worden sein, einfach ganz kurz nochmal ansprechen, was wann gesendet worden ist und uns dann eigentlich schon wieder verabschieden von unserer Stunde Pflegediskursiven. Everybody's wishing me a happy birthday. Everybody's wishing me a real good time. Everybody's wishing. Gerlinde, bald haben wir es geschafft, unseren Jahresrückblick pflegediskursiv. Ich würde jetzt noch die letzte Zeit von der Sendung einfach jetzt alle Sendungen kurz nennen, die wir jetzt nicht einzeln besprochen haben. Anfangen möchte ich im August 22 haben wir in Felix Holzer und die Christine Runk da gehabt. Sie haben über die Arbeit, die den im Jahr 22 den Christa-Dehm-Preis gewonnen hat, gesprochen. Und zwar ist es darum gegangen, über den Einsatz von Humor in der Pflege als Beziehungsmoment und wie dieser Beziehungsmoment gelingen kann. Felix Holzer hat eben mit seiner Abschlussarbeit die Schwelle zum Tod und der Sinn für Humor, ein paradoxes Verhältnis, gesprochen bei uns. Da ist es eben vor allem um den Gebrauch von Humor in der Palliativpflege gegangen. Der Christa-Dehm-Preis wird ja auch dieses Jahr wieder verliehen am Tag der Pflege im Mai. Und wer noch nicht hat, vielleicht darf man noch was einreichen. Einreichen können alle ihre Bachelorarbeiten, die mit sehr gut oder gut beurteilt worden sind im letzten Jahr. Wie empfindest du das Thema? Ich habe es dort sehr toll gefunden, diese Arbeit und einfach dieses Darstellen von Humor auch als Pflegearbeit.
Er hat es, wie du schon gesagt hast, ganz gut ausgearbeitet, das haben wir damals schon gedacht. Humor brauchen wir immer.
Mhm.
Also wenn wir keinen Humor haben, dann ist es einfach, glaube ich, gar nicht zum Aushalten. Und gerade auch unsere Klienten und auch im Palliativbereich, es ist so nett, ein Lächeln.
Mhm.
Und wenn man einfach einmal ein bisschen drüber schlagen kann. Und das spüren die Mitarbeiter, das spürt die Pflegeperson, das, mit dem macht er solche Scherze. Das kann man ja ganz oft sehen, weil sie haben so, jeder hat miteinander bestimmte Gemeinsamkeiten.
Mhm.
Und bei jedem ist was anderes zum Aushalten. Vielleicht bei mir nicht so das wie jetzt bei meiner Kollegin. Und das passt dann.
Was mir so als Erfahrung jetzt von Palliativ-Settings, wo ich drinnen war, ist, und man hat dieses Gespür, was kann man wo lassen? Und was kanalisiert jetzt in einem gewissen Moment? Eben, mit dem Herrn Peter kann ich vielleicht einen ganz einen blöden Schmäh machen und der hebt es, der braucht es vielleicht auch, um was selber auslassen zu können. Und beim nächsten ist vielleicht der Humor ganz was Zartes, etwas, was ganz ruhig passieren darf. Und trotzdem hat man da wie im Fasching fast die Möglichkeit, in einer humorvollen Situation eben Dinge, die ja vielleicht verschüttet sein im eigenen, da aufs Tableau zu legen und sagen, und jetzt lachen wir mal drüber.
Genau. Fasching ist jetzt für mich auch so ein Schlüsselwort. Ich denke, der Humor muss kommen, wenn es passt.
Mhm.
Aber nicht, weil jetzt eben Fasching ist, Faschingsdienstag.
Genau.
Für mich ist es jetzt das Falsche. Nur weil Faschingsdienstag ist, jetzt gehen wir verkleidet in die Pflege.
Ja.
Würde bei manchen gar nicht passen, meines Erachtens. Gell?
Ja.
Aber wenn jetzt heute das passt, und dann muss das Platz haben. Und dann da muss man mal eine Weile auch lachen können oder über irgendwas Spaß machen können. Und egal, ob das jetzt eben ein bisschen übertrieben ist oder man muss sich auch selber mal zur Verfügung stellen, dass man ein bisschen auf die Schippe genommen wird.
Mhm.
Das ist, finde ich...
Eben auch über sich selber lachen.
Genau, ja.
Ist uns, glaube ich, auch alles schon passiert.
Also, ich kann mich da an einen Klienten erinnern, der gesagt hat, unsere ersten Schmerzpumpen, wenn wir gekriegt haben, wo wir alle eingelernt haben, dann sagt er, ich halte so lange durch, bis ihr das alle kennt. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, habe ich gesagt, du weißt nicht, wie begriffsstützig ich bin.
Ja.
Dann hat er gesagt, die werde ich auch noch aushalten, hat er gesagt.
Das. Und dann das ewige Leben, oder? Hat das erwartet?
Er hat es erwartet, ja.
Ja, schön.
Ja. Aber da haben wir auch so spaßen können über das. Er hat das ausgehalten, weil er hat es angeschnitten. Also ich denke, es hat schon passt so von dem her.
Wenn wir jetzt da jetzt noch in unserem Protokoll weitergehen an die Sendungen, die wir noch nicht genannt haben, da war er im September 2022, habe ich die Michaela Osterlen und den Roland Wegscheider zu Gast gehabt. Und wir haben uns da für diese Sendung vorgenommen, in unserem Berufsbild das Gesundheitsthema in den Vordergrund zu stellen. Wir sind ja alle diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und das Gesunde kommt halt oft ein bisschen kurz. Und wir haben dann auch versucht, die Möglichkeit der Prävention von Krankheit vorzubeugen. Also dass man einfach schaut, wie lange bleiben wir gesund? Wie können wir als Pflegepersonen die Gesundheit des Klienten, der Klientin fördern? Wie können wir schauen, dass die Leute ihre eigenen Ressourcen erkennen? Wie geht es dir damit in deiner Arbeit, wo wir doch immer so auf die Krankheit schon zielgerichtet arbeiten?
Ja, ganz lang haben wir immer bei der Krankheit angesetzt. Mhm. Aber ich merke jetzt, die letzten Jahre fange es schon an, immer mehr auch in unserem Betrieb, so einfach bei den Mitarbeitern. Und das übertragt sich dann auch von den Mitarbeitern wieder, sogar unsere Heimhilfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was die so, man sagt, Beratung, das machen sie wirklich, wenn dem sie sagen, boah, das ist ja, die gehen nicht mehr die Leute einkaufen.
Ja.
Und dann so, der kauft nur Süßigkeiten ein. Und dann sind sie wirklich beratend tätig. Jetzt nehmen wir mal Obst und so Sachen mit. Denken mit, der hat ja sogar einen Diabetes. Also da ist ganz viel Potenzial drin. Und wir entwickeln uns schon immer mehr in diese Richtung. Es wäre halt gut, wenn man auch mehr Zeit hat für das.
Mhm.
Weil man sollte viel mehr für das auch in die Öffentlichkeit gehen. Das ist wichtig.
Da schließt sich wieder der Kreis. Ich darf ja beim sozialpflegerischen Case Management unterrichten, dass wir in unserer Fachlichkeit als Pflegepersonen diese ganzen präventiven Konzepte, die wir ja umsetzen, häufig gar nicht ernst nehmen und auch gar nicht dokumentieren und uns dann aber auch wundern, warum es von Seiten des Landes zum Beispiel auch nicht honoriert wird, dass wir es anbieten.
Ja, das ist klar, weil wir das schon so automatisiert und selbstverständlich machen. Mhm. Eben, da muss auch eine Bewusstseinsschulung ablaufen bei uns selber, dass wir wirklich unsere Tätigkeiten erkennen, jeder, was er da macht. Gell?
Und eben genau benennen können.
Benennen.
Es geht ja nicht allein ums Erkennen, sondern auch ums Benennen.
Der ewige Kreis der Pflegedokumentation.
Ja, genau. Und dass uns einfach oft das Handwerkszeug fehlt, unsere Tätigkeiten klar und zielgerichtet zu benennen eben. Das führt uns aber gleich in die Oktober-Sendung. Da war die Claudia Leonie Scheiber zu Gast bei mir. Gegangen ist es um einen idealen Great-Mix für Pflegepersonen. Also Great-Mix unter dem Verständnis, du hast es vorher schon schön gesagt, die Heimhilfe, dem Einkaufen geht, arbeitet mit dir als Pflegekraft zusammen, sagt dir, mei, da müssen wir doch schauen, der hat einen Diabetes, da könnte man gesunder einkaufen. Eben, es geht darum, dass wir verschiedene Berufsbilder in der Pflege haben, die sehr eng miteinander arbeiten, aber teilweise auch natürlich sehr untereinander verschwimmen, die eigene Profession und die Nebenprofession, aber wir doch als Pflege ein großes Miteinander sein. Und die Claudia Leonie Scheiber hat es sehr schön darstellen können, dass jedes Berufsbild seine Berechtigung hat in diesem Miteinander, aber dass es auch sehr wichtig ist, dass wir jetzt im gehobenen Dienst auch wissen, was wir können und was unsere Arbeit das große Ganze besser macht, wenn man so sagen will.
Ja, also Berufsbilder haben wir ja, wie wir schon zuerst gesagt haben, quer durch, sehr viele, gerade in den Sozialsprengeln.
Mhm.
Gerade die Heimhilfe, Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten, der gehobene Dienst, die Diplom-Sozialbetreuer, die Fachsozialbetreuer, alles quer durch. Und da ist, ja, und dann die, gerade wie du zuerst gesagt hast, die Heimhilfe, die Unterstützung in der Basisversorgung machen kann, es verschwimmt wirklich alles ineinander. Aber gerade der gehobene Dienst hat, glaube ich, meines Erachtens ganz viel die Aufgabe, eben die unterschiedlichen Berufsgruppen irgendwie zu begleiten.
Ein bisschen eine Regiefunktion,
genau,
fast, oder?
Ja, das gerade mittags bei der Übergabe kommt. Und sie sollen auch jeder ganz klar sagen können, da fühle ich mich jetzt eigentlich auch schon überfordert.
Mhm.
Das ist ganz wichtig, dass man auch jeder Berufsgruppe ständig bestärkt, dass sie auch nicht alles alleine machen müssen und auch nicht für alles verantwortlich sein, aber umgekehrt auch in ihrem Tätigkeitsbereich auch mal Verantwortung übernehmen. Mhm. Ist auch wichtig, weil immer nur abbleiben auf dem gehobenen Dienst ist auch nicht okay, ja. Von dem her.
Also es geht einfach um das Miteinander und das Kennen von den eigenen und die fremden Grenzen.
Ja, genau.
Das merke ich oft in der Ausbildung so, dass es bis, wenn sie nachher fertig werden, nach den 3 Jahren Ausbildung, dass das oft wirklich Praxisprobleme sein, dass man in der ganzen Ausbildung nicht wirklich lernt, was ist wirklich meine Aufgabe und was ist besser beim anderen gelagert, oder?
Ja, also das ist meine Erfahrung auch, wenn jemand frisch diplomiert hat, dann...
Da hat man anders ziehen, gell?
Ja, also dann gehen, glaube ich, jedes Mal die Radeln, das könnte auch noch sein und das auch noch und das auch noch. Also da ich glaube, man lernt so viel in der Ausbildung, ist sehr gefordert und auch die Klienten und die Mitarbeiter, weil den zu begleiten,
ja, genau.
Weil zu viel Beratung ist manchmal für einen Klienten auch nicht gut. Gell?
Und da haben wir gedacht, im November 2022, da habe ich mich verschrieben in meiner Vorbereitung, haben wir noch ein weiteres Berufsbild besprochen. Und zwar war da die Sabine Vogelseder bei mir in der Sendung zusammen mit der Hannelore Brunner. Und da haben wir gemeinsam über die Tätigkeitsfelder von der Community Health Nurse gesprochen. Darf ich dir den Ball jetzt hinspielen? Wie geht es denn dir mit so neuen Berufsbildern, die sich jetzt erst festigen müssen, die jetzt vor allem in der Präventionslandschaft, und da kommen wir wieder zu der vorderen Sendung, neu strukturiert werden oder sich eben neu setzen in Österreich?
Ja, ich denke, die haben eine ganz spezielle Ausbildung auch dazu und können anders tätig sein, wo sie dann genau ihren Platz finden, weil wir haben ja schon gut aufgebaute Sprengel. Mhm. Ich glaube, das muss noch gut strukturiert werden,
genau.
Dass das ein Miteinander wird, dass das wieder nahtlos ineinander übergeht, so wie jetzt die Case-Manager und so weiter.
Also das Care-Management, das Sein ist jetzt gerade bei der Ausrollung.
Ja, und ich glaube, da braucht es einige Zeit, dass man die Strukturen findet, wo sollen sie angelagert sein und so weiter. Aber ich finde es sehr spannend und ich denke, man muss immer nach alle Richtungen offen bleiben. Und ich wünsche denen alles Gute, weil ich finde es so wichtig in der Pflege. Man kann so viele verschiedene Ausbildungen machen. Und eigentlich sind wir immer motiviert, die Ausbildungen zu machen und schlussendlich wird es dann oft gar nicht honoriert, was wir für Experten sein.
Ja, und eben gerade in diesem Weg der Prävention, Community Health Nursing, hat es ja eigentlich als großen Ansatzpunkt, dass man eben in einer ganzen regionalen Gemeinschaft schaut, wo kann man denn möglichst früh anfangen, dass man ganze Gemeinschaft gesund erhaltet. Gell?
Genau. Oder als School Nurse.
Sinnvolle Sachen, gell?
Genau. Nur natürlich, jetzt sagt dann die höre oft von meinen Kollegen, jetzt haben wir schon zu wenig Diplom oder zu wenig
Diplom. Jetzt geht auch
noch weg. Jetzt machen wir noch andere Sachen. Wer macht denn dann das? Aber das ist, glaube ich, überall so und trotzdem müssen wir uns weiterentwickeln.
Genau. Und man muss ja die jungen Pflegenden die Möglichkeit geben, sich in solchen Berufsfeldern auszuprobieren. Und wenn wir uns da gegenseitig unterstützen im großen Ganzen, haben wir Altgedienten dann in die Sprengel ja auch weniger Arbeit, weil es einfach klar ist, das kann man ja jemand anders abnehmen.
Ja, ich bin jetzt schon in einem Alter, wo ich sage, das ist jetzt für mich das Schönste. Ja, wenn ich jetzt sehe, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln, die jetzt einfach schon so lange begleiten, die so viel Selbstständigkeit entwickeln, die jetzt schon anfangen selber Aufnahmen machen. Für mich ist es das Schönste, wenn ich sehe, wie jetzt so junge Mitarbeiter weiterentwickeln, wie sie Spezialausbildungen machen, von hin zum Mundmanager, Case-Manager.
Da haben wir jetzt ja gerade in der Fever-Sendung eigentlich ganz was Interessantes gehabt, diese Ausbildung zum Clinical Assessment, wo man eigentlich im gehobenen Dienst ganz viel mitgeben kann, so in der eigenen Entscheidungsfindung, wo es gerade für die, jetzt muss das auch interessant sein, in der mobilen Pflege, wo man einfach die Kolleginnen im gehobenen Dienst das Werkzeug gibt, Entscheidungen gut begründet zu treffen, gut zu kommunizieren mit Ärzten, mit Krankenhäusern. Seien das Ausbildungsformen, die in der Praxis schon angekommen sein?
Ja, natürlich kann man sich oft noch nicht so viel vorstellen, wie jetzt ein Wundmanager oder Diabetes oder so. Gell? Das ist noch nicht so fest rein, aber ich denke mal, wie ich schon von Anfang an gesagt, die Facetten sind so groß in der Pflege und gerade auch im ambulanten Bereich, gerade dieses Assessment wäre eine große Erleichterung, da gut drauf bin.
Gewisse Professionalität und Sicherheit im Arbeiten.
Wie du sagst, da tut man sich schon viel leichter.
Mhm. Jetzt sind wir bald durch. Jetzt haben wir eigentlich nur mal die Jänner-Sendung 2023, Gelinde. Und zwar war da die Bettina Fetz und die Barbara Haselwanter und unsere Landesrätin, die Cornelia Hagele, im Studio. Und sie haben das Herzmobil vom Landesinstitut für integrierte Versorgung vorgestellt. Herzmobil, da hast du sicher auch Berührungspunkte in der Praxis, oder?
Ja, das Herzmobil haben wir auch Klienten, wo wir zusammenarbeiten. Was ganz toll ist, dass es jetzt das Herzmobil auch schon fast in der Palliativbetreuung anbieten, damit die Leute nicht so oft ins Krankenhaus müssen, da eingestellt sein. Und ich muss sagen, auch da haben wir ganz tolle Mitarbeiter kennengelernt. Und ich finde das so was Tolles. Ich glaube, das kann man sicher in viele Bereiche dann irgendwie noch einbringen.
So aktiv oder Aktivierung von einem kollegialen Netzwerk, oder?
Ja, oder auch allein diese Digitalisierung. Wo man
diese Möglichkeiten, die man hat.
Wo man zum Beispiel einen Kontrollbesuch ins Sparen könnte, wenn das die Zukunft, oder wo man sich was einsparen könnte. Weil wir haben ja nicht so viele Pflegekräfte.
Ja, eben, und das ist die Zeitressource. Es ist ja nicht nur die finanzielle Ressource, sondern in der Pflege oft die Zeitressource. Wenn ich da eine Fachkraft hinschicken muss, die vielleicht eine lange Anfahrt hat, derweil könnte drei andere Sachen machen.
Genau,
gell?
Und da glaube ich, gab es ja inzwischen schon so viele Möglichkeiten. Man kann ja skypen oder was miteinander, dann sehe ich den Patienten auch einmal. Und er hat die Beruhigung, hat jetzt nochmal mit dir geredet, weil für manche ist es einfach schon eine Beruhigung, dass ich merke sie ja, sie rufen im Sprengel an und du musst eine Viertelstunde telefonieren mit ihnen.
Dass du überhaupt weißt, was ist.
Ja, und dann hast du sie beruhigt und so weiter. Und das, da gab es sicher auch viele Möglichkeiten, dass man da jemand, das könnte jemand von zu Hause aus machen. Ich glaube, da muss man auch offen bleiben. Und wir haben solche Möglichkeiten, das kann jemand einmal machen, der daheim bei den Kindern ist oder so. Und kann man die Leute so betreuen.
Das haben ja auch die Kolleginnen von Herzmobil gesagt, dass sie einfach durch diese Telemedizin nehmen die Kinder, wo sie noch klein waren, einfach eine berufliche Möglichkeit gehabt haben.
Genau. Und das, glaube ich, kann man nicht nur bei Herzmobil, das könnte man in mehrere Sachen vielleicht aufschalten.
Gerlinde, du als Stammhörerin, darfst du jetzt noch Themen wünschen und aussuchen fürs nächste Jahr Pflegediskursiv?
Was darf ich denn gern hören? Ich würde gern hören, unterschiedliche ambulanten und im stationären Bereich, dass man das einmal ein bisschen vermischt, dass man wieder, weil wir haben ja unterschiedliche Herausforderungen teilweise.
Ja.
Und darf ich jetzt da nochmal kurz anmerken, wir wollen ja keine Konkurrenz sein, aber es geht dann halt immer so, es soll auch nicht so sein. Es ist wichtig, dass wir an dem arbeiten, dass wir alle Pflege sein. Nicht so, es ist es, oft einmal habe ich so das Gefühl gehabt, auch das gewesen.
So ein bisschen ein Hickhack, oder?
Ja, der stationäre Bereich steht ab oder macht zu oder so. Und dann bleibt ja alles am ambulanten Bereich. Ich würde es auch fördern, dieses Miteinander. Das ist mir, das ist auch das, was immer bei den Praktikanten mir so wichtig ist. Wenn sie dann in der Klinik arbeiten, denkt an die ambulante Pflege, was braucht ihr alles? Und dass wir miteinander nur den Klienten gut versorgen können. Und das auch wieder ein bisschen mehr zu fördern, dass wir da sein, dass wir
die Wertschätzung von allen Rollen, die wir ja glücklicherweise bespielen können, oder?
Ja, genau. Das ist mir, das war etwas, wo wir mal vielleicht eine Sendung machen können. Aber insgesamt, Alexandra, darf ich dir jetzt ganz, ganz herzlich zu deinem Geburtstag da gratulieren.
Danke!
Für die tollen Sendungen, die du immer moderierst, wo du wirklich gute Gedanken machst. Und ich denke, in der Pflege, ja, Themen haben wir immer. Ich höre sie ja meistens nach, wenn ich wieder schon mal gesagt habe, weil ich da noch in der Arbeit bin oder so, ich höre es meistens nach und ich will dann meine Ruhe haben, meistens beim Bügeln. Aber ich finde die unterschiedlichsten Settings, was du immer einladest, behalte es bei, bitte, dass wir unterschiedliche Themen, weil mir ist wichtig, dass wir die Pflege schlechthin sein.
Mein Danke, das freut mich jetzt, deine abschließenden Worte. Und ich werde mich im nächsten Jahr wieder bemühen, dass sie ganz viele Menschen einladen. Und es kann sich ja jeder gern bei mir melden, der sagt mal, ich möchte einmal mein Pflegethema vielen Hörerinnen und Hörern zeigen und darstellen. Also ich freue mich über jeden, der mich da im Studio besuchen will. Und Gerlinde, es ist halb so wild, oder?
Ja, ich war schon aufgeregt, aber nein, es ist total fein und eine interessante Erfahrung. Vielen Dank für die Einladung und alles, alles Gute weiterhin wünsche ich.
Dankeschön, Gerlinde, und Ihnen allen zu Hause wünschen wir auch noch einen schönen Tag und hoffen, dass Sie wieder viel mitnehmen haben können von dieser Sendung Pflege diskursiv, unserer Geburtstagssendung. Wiederhören!
Wieder.
Pflege diskursiv.